Mehr Menschlichkeit im Business. Bei Themen rund um New Work, New Learning und Diversity. Mit Gidi Weiss und Timothy Tasch. Willkommen bei Taschenweisheiten.
Hallo, moin.
Hallo.
Heute ist Franziska da. Freue mich total. Und wir sprechen über Impro-Haltung. Und wir, Timothy und ich, haben keine Ahnung, was passieren wird. Wir haben jetzt alles mal Franziska überlassen und sind sehr gespannt.
Das ist perfekt, weil ich auch keine Ahnung habe, was passiert.
Großartig.
Schön.
Und das Einzige, was feststeht, ist, dass wir drei heute hier sind und wir zusammen Spaß haben werden.
Ja.
Spaß haben mag ich sehr. Das ist schon mal zu Beginn richtig gut.
Richtig schön. Magst du erzählen, wer du bist, was du tust? Ich weiß, das ist eine Riesenfrage und du darfst dir gerne selber aussuchen, was du erzählen magst.
Okay. Eine der größten Fragen, wer bin ich? Und das ist, glaube ich, so eine Tagesformgeschichte. Wenn ich aufstehe, dann kann ich mal die sein oder mal die sein. Hat aber auch was mit Impro zu tun und den Rollen und den Haltungen, in denen ich unterwegs bin. Ich bin Franziska, ich bin nicht gebürtige Hamburgerin, aber leidenschaftliche Bewohnerin dieser, ich würde fast sagen, schönsten Stadt der Welt.
Ja.
Ich bin vor, jetzt sind es mittlerweile schon fast 9 Jahre hergezogen, für die Liebe und den Job oder für den Job und die Liebe. Und beides hält mich immer noch hier. Und ich war lange im Wissenschaftsmanagement unterwegs, mit Schwerpunkt Diversity und Gleichstellung, wie es so schön heißt, im öffentlichen Dienst. Und habe vor ein bisschen über 4 Jahren das Feld gewechselt, weil ich einfach mal wissen wollte, wie funktioniert eigentlich Unternehmen? Und bin dann in einem großen Konzern gelandet und mache da als Senior HR Managerin Diversity. Das reicht aber ehrlicherweise nicht. Und so dachte ich mir dann vor 2,5 Jahren, ich finde das so ganz spannend. Außerdem habe ich total Spaß an vielen verschiedenen Themen und ich mache jetzt einfach nochmal so ein bisschen was selbstständig und biete vor allem Trainings an, Beratung, momentan mehr Team mittlerweile und habe auch da einen Fokus auf alles, was so mit Diversity zu tun hat.
Ja, schön. Danke.
Bitte?
Da haben wir so einen kleinen Einblick bekommen und privat machst du Impro-Theater, ne?
Privat mache ich Impro-Theater neben all den anderen Spleens, die mich so in meinem Leben verfolgen. Ist das, würde ich mal sagen, das Hartnäckigste.
Was bedeutet hartnäckig? Dass du es schon sehr lange machst oder dass es dich sehr beschäftigt? Oder was heißt das?
Dass es mich schon lange beschäftigt. Ich das aber viel früher hätte in mein Leben holen sollen. Ich habe vor, ich würde sagen, jetzt ist 6 Jahre, ein bisschen über 6 Jahre her, angefangen damit. Und wenn ich so zurückdenke in meine Kindheit, dann war das Spielen, ich hasse Brettspiele.
Oh.
Ich weiß, das ist hier, da werde ich gleich exkommuniziert. eigentlich hasse ich jede Form von Gesellschaftsspiel, aber der künstlerische Ausdruck in Form von meinen Körper reingeben und meinen Kopf ausschalten, ist das Schönste, was es gibt und habe das da schon total genossen, ohne aber, da wo ich aufgewachsen bin, wäre eine Theater- oder Schauspiel-AG wäre unmöglich gewesen. Und so hat sich das immer weiter in den Hinterkopf verabschiedet, bis dann irgendwann so vor 6 Jahren, dass sich wieder gemeldet hat und ja, warum nicht? Und dann ist es Impro geworden. Ich mache aber auch noch so ein bisschen andere Schauspielsachen, weil ich das spannend finde. Bin immer ganz schlecht im Textlernen. Deswegen ist mir Impro.
Auch spannend. Ich habe mich schon immer gefragt, wenn Menschen sagen, ich mache Impro-Theater, dürfen wir uns das so praktisch vorstellen? Also ist das, man findet eine Gruppe, ist das ein Klassenzimmer, geht man dafür in ein Theater? Also wo findet das überhaupt statt? Wie sieht das denn so aus, wenn man Impro macht?
Theoretisch gesehen kannst du dein ganzes Leben improvisieren. Und falls du dein ganzes Leben also noch nicht improvisiert hast, dann würde ich gerne dein Geheimnis wissen.
Mhm.
Wenn du es in einem Rahmen machen willst, dann fängst du meistens mit sowas an, wie du machst mal so einen Einführungskurs, einen Crashkurs. So habe ich tatsächlich angefangen. Ich habe in Berlin bei den Gorillas einen Einsteigerinnenkurs gemacht. Und das hat mich sofort gecatcht, weil die Trainerin nach 5 Minuten in der Übung zu mir meinte, du hast Performance-Druck. Und ich so, die kennt mich doch überhaupt nicht. Woher will die denn wissen, was ich habe? Und dann hatte sie aber recht.
Oh.
Also sie hat mich sehr knallhart erwischt mit dem, was auch ein Thema ist. So, ich will dann abliefern, ich will performen. Und das war sehr, sehr heilsam, weil die nicht lange rumgeeiert hat und gesagt hat, naja, so ist es. Und das war auch eine wunderbare Selbsterkenntnis. Und wenn man dann so ein paar von diesen Workshops gemacht hat, ein bisschen rundum, wie entwickle ich Rollen, wie spiele ich auch vor allem zusammen, weil das ist ja eben, du spielst zusammen, du kreierst was, du schaffst was Neues und eigentlich hast du sowas Übergeordnetes, Drittes, was den Raum betritt, von dem du gar nicht wusstest, dass es da ist. Und dann suchst du dir eine Gruppe.
So. Mhm.
Und im besten Fall ist das eine Gruppe, die weiter wächst mit ihren Themen, mit ihren Rollen, mit ihren Aufgaben. Und dann gibt es verschiedene Formen, ob du auftreten willst, mit Langform spielen oder auch eher so in die Richtung Theatersport, wo du Spieler hast.
Ich bin wirklich immer noch überrascht, dass du keine Brettspiele magst oder Gesellschaftsspiele und trotzdem Vielfalt der Ausbildung gemacht hast. Also Impro ist ja auch Spiel, deswegen sehr überrascht.
Me too, spannend. Aber ich freue mich, vielleicht entdecken wir das jetzt in der Folge, warum das so ist.
Ich glaube, es lag am Performance-Druck. Ich kann so schlecht verlieren.
Wie wär's denn mit kooperativen Spielen? Okay, Franziska, wir müssen mal ein Spiel anmachen. She's gonna hate me. Hast du schon mal Impro-Theater gemacht?
Eine Einzelstunde, war auch eine spannende Geschichte. Ich war irgendwo auf einer Tagung. Dort ist mir eine Schauspielerin begegnet, ohne dass ich wusste, dass das eine Schauspielerin ist, kam mir auf Impro zu sprechen. Ich habe gesagt, das macht mir so Angst, würde ich nie machen. Und sie sagte, oh doch, wir sind da und du kommst zu mir. Und dann hat sie mir eine kostenfreie Stunde gegeben. Das war total nett. Und da habe ich zum ersten Mal überhaupt gelernt, was das überhaupt heißt. Ja.
Okay.
Und das hat so viel Spaß gemacht. Ja. Aber das blieb auch nur bei dieser einen Stunde. Es ist jetzt keine sexy Antwort, aber wirklich einfach nur Zeit. Ich habe einfach mir nie die Zeit genommen, dem nochmal zu verfolgen. Obwohl, wie du weißt, ein ganz früher Kindheitstraum von mir ja Musical-Darsteller war. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt kein Connection habe. Aber nee, ich habe mir nie die Zeit für genommen, leider.
Ach, jetzt bitte nur noch sexy Antworten.
Ja, okay.
Oder gesungene Antworten.
Oh. Ja.
Oh.
Ja.
Mag ich sehr. Warum ist das unser Thema heute?
Das, was man häufig mit Impro-Theater verbindet, das passt auch ganz gut zum Performance-Druck, dass es irgendwas mit einem selbst macht.
So.
Und dann probiert man das aus und auch in deiner Beschreibung ist es sowas von, ich habe irgendwie, wenn ich nicht gerade Musical-Darstellerin bin oder Darsteller, das Gefühl, dass mich das ziemlich fordert. Und irgendwie ist das auch ein bisschen peinlich. Es ist peinlich, sich das anzugucken, es ist dann noch peinlicher, das selber zu machen. Also kann das so eine Art Selbsterfahrung sein. Das Schöne ist, es gibt es auch mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, das wurde sogar Anfang des 20. Jahrhunderts das erste Mal tatsächlich so als Psychodrama oder in therapeutischen Kontexten schon angewendet. Dann ging es in Vergessenheit und mittlerweile gibt es angewandte Improvisation im Therapiekontext, gerne auch so in gruppentherapeutischen Kontexten, wo das benutzt wird für Gruppendynamiken, präsent machen und aber auch die Selbstentwicklung. Also gerade wenn es um Angststörungen oder auch depressive Erkrankungen geht, wird das eingesetzt. Das ist die zweite Seite. Und dann die dritte Seite, die aber meines Erachtens viel zu wenig beleuchtet wird, ist eher die Schiene von Train the Trainer. Also wie kann eigentlich die Haltung, die du im Impro brauchst oder die du entwickeln willst, für dich als Beraterin, als Trainerin nutzbar gemacht werden? Und darum geht es mir vor allem, wenn ich über Impro-Theater spreche. Und ich bin echt eine Laien-Impro. Spielerin. Da gibt es ganz, ganz andere, die ich vergöttere und die, wo ich sage, bitte erleuchte mich mit deinem Wissen und vor allem mit dem, was du reinbringst an Haltung. Und das wird einfach viel zu wenig gemacht. Und deswegen ist es so wichtig, da mal einen Blick drauf zu werfen. Wie können eigentlich professionelle Menschen, die vor Publikum stehen oder die mit anderen zusammenarbeiten, was für sich mitnehmen, um auch entspannter in eine Situation zu gehen? Denn ganz ehrlich, in euren Jobs, in meinem Job, wenn ihr mit Menschen zu tun habt, werdet ihr mindestens einmal die Situation gehabt haben, Scheiße, was mache ich denn jetzt hier? Gut vorbereitet, dann macht die Person nicht das, was man will. Das geht ja überhaupt nicht. Gut vorbereitet, aber dann versenkt man seinen eigenen Ablaufplan in Wasser und Kekskrümeln und dann weiß man jetzt nicht mehr genau, was man machen soll. Oder die andere Methode, die man sich so ausgedacht hat, zündet auch nicht ganz. Leute gehen in Widerstand, also funktional und gerechtfertigt sein kann. Aber was dann? Und darum geht es vor allem, wenn ich auf das Thema Haltung die Haltung des Impro-Theaters für Beraterinnen und Trainerinnen schaue.
Tatsächlich erlebe ich es häufig in Trainingsräumen, Workshop-Räumen, dass auch beispielsweise Energizer aus dem Impro genutzt werden oder Check-ins oder ähnliches. Nutzt du das tatsächlich bei dir?
Selten, weil ich... Es ist eine Tagesform-Sache. Und wenn ich so ein bisschen flapsig erzähle, je nachdem, wer gerade heute Morgen in den Spiegel geguckt hat, hängt das aber auch davon ab, wen ich im Training oder wen ich als Gruppe oder auch als Einzelperson vor mir sitzen habe. Denn auch das kann ehrlicherweise nach hinten losgehen. Und natürlich spiele ich immer ein bisschen mit dem Feuer in dem Augenblick. Wenn ich sage, komm, ich lass uns mal hier was Neues ausprobieren, müsst ihr nicht Mut finden, könnt mal gucken, was damit passiert. Und gleichzeitig, wenn ich selber nicht auf Zack bin. Und das ist, finde ich, eine der Grundvoraussetzungen, dieses Im-Moment-Sein und jetzt nicht unbedingt meinen Stiefel durchdrücken wollen und überhaupt nicht darauf eingehe, was beim Gegenüber passiert. Dann kann ich noch so viele Super-Duper-Energizer benutzen. Das wird nicht zünden. Mhm. Nur weil ich von einer Idee überzeugt bin, heißt es nicht, dass die andere Person diese Idee aufgreift. Und wenn ihr Impro-Theater euch angeguckt habt und merkt, ah, da gibt es eine Dynamik im Spiel, wo jemand sehr stark dominiert und seine eigene Geschichte der anderen Person aufzwingen will und dann so, oh nee, das war, ich habe doch jetzt einen Ball zugespielt, das musst du doch aufnehmen. So funktioniert ja Impro-Theater nicht.
Ich würde ganz gerne bei dem Begriff Haltung kurz bleiben, weil ich ganz lange über Impro-Theater weniger als eine Haltung irgendwie nachgedacht habe und auch nie von Impro als Haltung gesprochen habe, sondern eher vielleicht Methode oder Tool. Also als du erzählt hast gerade, dachte ich mir, ah, das könnte doch eine Methodik oder eine Tool sein, was ich als Trainer oder trainierende Personen generell mit in Trainingsräumen nehmen und als Tool dann implementieren und anwenden. Jetzt sprichst du aber von Haltung. Und jetzt frage ich mich, ist der Blick auf Impro als Tool oder Methode per se jetzt falsch? Und was meinst du mit Haltung, wenn du sagst Haltung?
Das ist eine schöne Frage und lass mich das ein bisschen von einer anderen Perspektive aufdröseln, dieses Paket aufschnüren. Wenn du im Internet nach einer systemischen Coaching-Ausbildung oder insgesamt nach einer Coaching-Ausbildung oder einer Trainerinnen-Ausbildung schaust, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst den 3-Tages-Workshop irgendwo am Wannsee buchen für viele 1.000 Euro und dann kriegst du im besten Fall eine gute Ausbilderin und einen Sack voller Methoden, wo du dich am Ende vielleicht an 3 Sachen erinnern kannst. Das kann total wirkungsvoll sein und für die Zielgruppe passend. Wenn ich, weil ich das ja auch gesagt habe, auf meine Ausbildung und auf meine Lernerfahrung schaue, dann habe ich auch eine systemische Beratungsausbildung gemacht, die ging 2,5 Jahre. Und da ging es nicht darum, dass ich noch mehr Tools mitnehme, weil ehrlicherweise, ich kann mich auch nur an 3 Tools erinnern, sondern dass ich eine Haltung ausbilde. Und diese Haltung heißt in dem Augenblick, so wissen, was passiert hier und was macht was mit mir. Zu merken, ich bin ein Resonanzraum. Ich stelle mich zur Verfügung. Das ist ja auch das, was du in deinen Trainings machst. Und nicht durchzudrehen, wenn was nicht klappt. Und nicht zu denken, ah, ich bin jetzt, wenn ich das und das mache, super hilfreich. Und über die 2,5 Jahre am Anfang, wo ich dachte so, ja komm, das weiß ich doch schon alles. Ich kenne, was mit Gruppendynamik funktioniert mit Menschen und so. Und dann kann ich auch ganz gut reden. Ja. Das kriegst du ganz, ganz schnell raus, wenn du das erste Mal wirklich mit Menschen arbeitest und es geht darum zuzuhören. Und letztlich ist Impro-Theater eine Form von Zuhören. Und das hilft dir nicht nur aus dieser, ich habe einen Energizer, ich kann irgendwie ein lustiges Spiel einbauen oder wir können ein bisschen irgendwie assoziieren oder was auch immer, weil das lässt sich auch relativ schnell vermitteln. Aber diese Grundsäulen von, was macht der Kopf? Es macht das Herz oder der Bauch oder vielleicht eher die Gefühlsebene oder je nachdem, wo du herkommst, eine Präsenz. Und will ich dann für eine Handlung vollführen, das zu unterscheiden. Mhm. Weil ganz häufig, das ist ja egal, ob es jetzt der Workshop-Kontext, der Beratungskontext oder vielleicht auch der Schauspielkontext ist, gehen wir sofort in die Handlung. Ohne zu prüfen, mehr will ich das eigentlich? Kann ich das Angebot auch ablehnen und wir sind trotzdem in Verbindung? Merke ich vielleicht auch, dass das Gegenüber die Verbindung nicht ganz so sicher wahrnimmt. Und was mache ich dann damit? Stresst mich das? Oder kann ich darauf anders eingehen? Und das ist das, was ich meine mit Haltung. Du bildest am Ende eine andere Präsenz und eine andere Perspektive aus und bist in der Lage, 2, 3 Perspektiven auf die Situation mehr einzunehmen. Das kannst du aber auch gleichzeitig wieder abschalten und das Tool benutzen.
Ich verstehe.
Und das ist dann aber die Masterclass. Das dafür, wenn, falls immer irgendwann das mit dieser Erleuchtung und so.
Okay, ja, was ich sehr schön fand vorhin war die, ich nenne das jetzt Idee, aber eigentlich will ich Haltung jetzt sagen, ne? Die Idee hinter der Haltung, nämlich, hey, du hattest gerade gesagt, ich habe dir doch einen Ball jetzt hingeworfen und warum machst du nichts draus? Das erlebe ich auch ganz oft im Trainingskontext. Ne? Oder auch früher die Art und Weise, wie ich selbst trainiere, hat sich über die Jahre jetzt auch gewandelt, wo ich früher dann dachte so, aber ich biete doch hier die Vorlage oder warum reagierst du jetzt nicht so, wie ich eigentlich gedacht habe, dass du jetzt reagieren sollst? Und was ich hier jetzt raushöre, ist, dass man mit Impro vielleicht da auch was anderes erreichen kann mit, ja, oder vielleicht einen anderen Blick und eine andere Herangehensweise. Nämlich, ich stelle dir was zur Verfügung und ich gebe das jetzt auch ab, ich lasse das jetzt los und das, was damit passiert in der Gruppe oder mit dieser Person, passiert dann. Mhm. Und ich habe das Selbstvertrauen oder irgendwie eine Art von Vertrauen, dass das dann auch gut sein wird und wir damit dann umgehen können. Mhm. Mhm.
Eine kleine Anekdote zu meiner Erfahrung mit Impro, die super gut zu dem passt, was ihr gerade schildert oder was du auch, ne, einfach uns hier gerade angeboten hast. Meine erste Impro-Erfahrung, da war ich 18, tatsächlich, war eine ganze Woche lang nur mit einer Gruppe Impro-Theater machen. Mhm. Und das war so großartig und das war Teil der Ausbildung. Meine erste Ausbildung, Heilerziehungspflegerin. Mhm. Und wir sollten in dieser Woche, wenn ich das richtig nochmal zusammenbringe, was die Intention war. Und da ging es darum, wie wir auf die Bedürfnisse von BewohnerInnen in dem Heim, in dem wir gearbeitet haben, reagieren. Dass wir jederzeit improvisieren, wenn was schiefläuft, wenn die irgendwas brauchen, wenn Menschen in ihren Lebens, also in ihrem Habitat sozusagen unterwegs sind und wir als Gast da drin sind und uns dementsprechend verhalten und darauf reagieren, was von denen kommt. Das war da Teil dessen und das spielt ganz viel Haltung mit rein. Yes. Und ich kenne Impro, habe ich später, ne, kann man sich ja schon mal drüber unterhalten, später auch Kurse dann nochmal gemacht und vor allem auch häufig zugeguckt, wenn professionelle Gruppen auf der Bühne waren. Und ich liebe das auch sehr. Und was ich gemerkt hatte in unserem Vorgespräch mit, also Timothy und mir, diese Haltung von, ja genau, ne? Das ist ja Teil dessen, diese Zustimmung. Und das ist das, was du meintest, glaube ich, mit diesem Angebot annehmen. Mhm. Dass ich nicht einfach so drauf beharre, was ich mir in den Kopf gesetzt hatte, sondern, ah ja, die andere Person reagiert vielleicht anders, als ich das gedacht hatte. Und ich reagiere wieder drauf. Dieses, ja genau, und. Mhm. Und das war, glaube ich, deine Vorannahme, dass das die Haltung dahinter ist und damit so Ende ist sozusagen. Ja. Und da höre ich bei dir ja sehr viel mehr raus von der Grundhaltung. Magst du dann nochmal ein paar Gedanken teilen?
Ja, genau. Und ist ja das ist ja erste Einfallstor dafür. Und das fand ich ganz schön, weil ich letztens selbst nochmal bei einer aktiven Impro-Anwendung war, kann man das so sagen, wo die Trainerin meinte, ja genau und, wenn man das in seine kleinsten Bestandteile teilt, dann ist es genau das. Ja, ist das Kognitive und das sich dazu positionieren, will ich das eigentlich oder will ich das jetzt gerade nicht? Genau wäre dann nochmal die Bestätigung auf einer Gefühlsebene und auf einer Präsenzebene und das und ist dann wirklich in die Handlung gehen. Und das eine kann ohne das andere nicht leben. Aber wie oft sind wir eigentlich in Situationen, sei es jetzt im Arbeitskontext oder auch im Persönlichen, wo wir, ja genau, überspringen und sofort ins Und gehen.
Ich höre ehrlicherweise viel häufiger, aber.
Ja, ja, aber und, was ich mir dazu gedacht habe, das ist meine Meinung. Ja, und das ist auch eine Haltung. Ja, aber. Ich nenne das gerne in der Beratung, da hat jemand wieder seinen Armaglauben ausgepackt. Und das ist wunderbar herzerfrischend für alle, die ich das spiegel. Weil die meinte, ja, wie mein Aberglauben ist, wie kann das sein? Ja, ich bin doch. Gucken wir doch da einfach mal hin. So, und wo ist denn da wirklich was dich berührt? Weil du hast ja auch irgendwie auf einer kognitiven Ebene, was du schützen willst, du hast vielleicht auch auf einer Gefühlsebene, was du schützen willst. Vielleicht willst du auch eigentlich gar nicht in die Handlung gehen, weil das was bedeutet, die Kosten sind höher als der Nutzen, den du ausgerechnet hast. Und auch das zu wissen, in der Situation, egal ob es ein Spiel ist oder ob es als Trainerin ist, die andere Person hat auch immer was zu verlieren. Und das hat eine ganz wunderbare Schauspiellehrerin von mir mal zu mir gesagt, ich kann natürlich eine Rolle spielen, aber ich soll die Rolle nicht preisgeben. Denn wenn ich die Rolle ins Lächerliche ziehe, wozu spiele ich dann diese Rolle eigentlich? Und mein Job ist, diese Rolle zu schützen. Und beispielsweise als Beraterin will ich ja nicht, dass die andere Person in irgendeiner Weise in eine Notlage für sich kommt, wo ich auch selber merke, vielleicht bin ich hier gerade in ein Feld gekommen, als in Anführungsstrichen nur Beraterin und das ist eigentlich ein psychologisches Thema, da auch zu gucken, wo sind die Grenzen meiner Kompetenzen und gleichzeitig den Weg mit der anderen Person zu bestreiten. Du hast das gerade so schön gesagt mit, die Einladung in die Welt. So eine ähnliche Formulierung. Und eigentlich ist das genau das. Wenn ich irgendwo zu einem Training hingehe, lebt mich die Organisation in ihre Welt rein. Und dann gehe ich da staunend hin und gucke dann so, oh, was haben die denn hier alles? Wie sieht denn das Klingelschild aus? Wir sitzen da vorne am Empfang. Krass. Und dann hast du dieses ganze Framing. Und dann guckst du so, was passiert da? Und auch das ist die Einladung in die Welt. Und jeder Gedanke, den wir alle dann hier austauschen, ist eine Einladung in die Welt. Und wenn ich das auf die Haltung beziehe, dann kannst du auch sagen, naja, ich kann mir meine eigene Geschichte darüber ausdenken, was jetzt hier gerade passiert, oder bin ich wirklich im Moment und bin präsent dafür, was hier passiert. Und jetzt sind wir ganz schnell beim Bias-Thema. Das ist so eine Sache. Und da lässt sich das auch ganz wunderbar miteinander verbinden. Und ich finde noch so einen Aspekt von, wenn es um Haltung geht, ist dieses neben der Präsenz und neben diesem Ja, genau, und, dass ich die Möglichkeit habe zu scheitern. Wie oft erlaubst du dir eigentlich zu scheitern? Und was kostet dich das selber wiederum zu scheitern? Und da könnte man auch mal überlegen, wo kommt eigentlich das mit dem Scheiterhaufen her?
Ja.
Man könnte eigentlich auch mal so seine Projekte auf diesen Scheiterhaufen, aber das ist eine andere Geschichte. und so merken, wie viel hängt eigentlich von meiner eigenen Identität von Erfolg oder von Scheitern ab? Und welche Geschichte erzähle ich mir dann darüber? Muss ich irgendeine Rolle erfüllen? Oder kann ich mit einer Offenheit daran gehen? Das begegnet mir auch ganz oft, also sowohl, und ich kenne das auch selbst, wenn ich Klientin bin, aber auch wenn ich quasi auf der anderen Seite sitze, dieses, ich will hilfreich sein oder ich will, dass mir geholfen wird. Und dann fange ich an, sehr, sehr dringlich zu werden. So, ich will, dass die Person auf jeden Fall was mitnimmt. Vergiss es. Sobald ich anfange, hilfreich zu werden, helfe ich vor allem mir selbst. Ich habe diesen schönen Satz gehört von the happy side of help is controlling someone.
Ich weiß nicht, ob alle hilfreich sein wollen oder ob das, ganz viele Menschen, die irgendwie sagen würden, ja, aber das ist doch jetzt gerade hier mein Job, eine Hilfestellung zu geben. Ich möchte, dass die Person gegenüber ja was mitnimmt. Und ich irgendwie seit ein paar Jahren jetzt mir immer denke, ja, aber wer bestimmt jetzt, bestimmst du, ob diese Person, und ist das nicht deren Verantwortung, selbst jetzt zu schauen? Und wenn du Glück hast und einen guten Job im Trainingsraum gemacht hast, dann kommen die vielleicht nach dem Training und sagen dir dann sogar, was sie mitgenommen haben. Und das sind doch eigentlich die sehr lehrreichen Momente, wie ich finde, ne? Nach dem Training, wenn die kommen und sagen, ey, heute habe ich das und das, oder in eine Feedbackrunde oder wo auch immer. Und das fühle ich sehr, weil ich glaube, vor Jahren, gerade als ich so begonnen habe zu facilitaten oder zu trainieren, war ich genau da, dass ich immer gedacht habe, aber die müssen das mitnehmen. Und die müssen aber genau das mitnehmen, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Und das kam mir gerade zur Erinnerung, als du gerade das mal erklärt hast.
Ja, das ist ein paar Jahre schon her, da habe ich eine Panel-Diskussion moderiert, auf Englisch, mit schon einem höheren Niveau, weil die Gäste einfach auch sehr cool waren. Ich hatte einen Heidenrespekt vor den Gästen, ich hatte einen Heidenrespekt vom Publikum. Ich weiß gar nicht, ob dann das mit dem Englischen noch irgendwie ins Gewicht gefallen ist am Ende, ja. Und ich lag wirklich wochenlang abends im Bett und dachte so, Scheiß, was hast du denn eigentlich eingebrockt? Das ist irgendwie sowas von außerhalb deiner Wachstumszone. Bis mir dann irgendwann aufgegangen ist, Moment mal, ich will hier unbedingt glänzen, der Performance-Druck. Und will, dass die unbedingt was mitnehmen und stell mir dadurch eigentlich selbst ein Bein. Eigentlich hätte ich am liebsten den Leuten einen Text runtergeschrieben, was die jetzt so sagen haben, damit es zu meiner Frage passt. Und das Publikum hätte ich gerne auch kontrolliert. Bis mir das dann aufgefallen ist, waren es 2 Nächte vorher. Und das hat dann aber, das hat was gelöst. Und da hinzukommen, braucht auch eine Form von Humor. Und auch das Humor und sich mit Humor zu begegnen, finde ich, ist auch so eine Form von Impro-Haltung, ohne dass es lächerlich wird. Und ich finde aber auch, dass es nicht um mich geht in so einer Situation, weil als Moderatorin bin ich Gastgeberin. Und eigentlich bin ich immer Gastgeberin, egal in welcher Rolle ich unterwegs bin, professionell. Es ist auch schön, mit einem Gast zu sein. Und wenn ich da drauf schaue, dann geht es darum, die anderen glänzen zu lassen und nicht selbst mich irgendwo ins Rampenlicht zu stellen. Und das kann auch schon Luft aus diesem Ballon der Anspannung rausnehmen.
Ich weiß, dass das definitiv einiges mit dir machen wird. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass du jetzt doch nochmal einen zweiten Anlauf zum Impro. Ich weiß auch, dass du was mitgebracht hast, ein spielerisches Element. Wir haben ne, drüber gesprochen, so soll ich was vorbereiten oder wie. Oh, da bringst du was mit. Und ich weiß ja, dass Impro einfach, ne, wenn du das schon viele Jahre machst, ist ja reichhaltig an Potpourri für spielerische Elemente. Du hast das mitgebracht.
Ich habe es mitgebracht. Und das Ding war, ich stand vor meinem Bücherregal und war so, moi, was bringe ich denn für ein Impro-Thema mit? Also ich habe Bücher mitgebracht, das ist meine zweite Leidenschaft. Ich sag, nee, das kann ja, ich meine, das ist ja keine Lesung. Und dann hast du mir, während ich quasi auf dem Treppenabsatz zur U-Bahn stand, gesagt, ja, und hast du an das Spiel gedacht? Und ich so, ja, Geli, ich habe an das Spiel gedacht, aber mir ist nichts eingefallen, das kann ich jetzt allerdings nicht schreiben.
Na,
Willst du spielen?
Ich habe aber doch was mitgebracht. Und zwar ist das eigentlich eine sehr, sehr schöne Übung, weil sie so einfach ist und die man so wunderbar in den Tagesablauf integrieren kann, wenn man ein bisschen Langeweile hat, wenn man eine lange Bustour vor sich hat. Und man kann Sinnsprüche erfinden. Hm. Was ist so, oder Redewendungen, was ist so das Grundelement von einem Sinnspruch oder von einer Redewendung?
Du meinst auch sowas wie eine Bauernregel oder so. Ich bringe die ja ehrlich, ich bringe die immer durcheinander.
Ich auch.
Also sämtliche Redewendungen sind bei mir durchgemixt.
Was war die Frage jetzt? Was ist
die Frage, was, wenn ihr sowas vor Augen habt oder im Ohr habt, was macht das aus? Also was würdet ihr sagen, sind die drei Kennzeichen eines Sinnspruchs?
Ich rate jetzt einfach, vielleicht, dass es bildliche Sprache, Metaphern, so irgendwie.
Ja.
Was macht sie sonst noch
aus? Ich kann richtig und kann falsch.
Oh, schön, danke. Metaphern, Humor, Überraschung.
Ja. Dass man sie sich merkt, irgendwie. So ein Tattoo.
Gut, ja.
Also, sie haben eine Eingängigkeit, sie sind relativ kurz und man denkt so, ja. Das hilft mir jetzt auf jeden Fall in meinem Leben weiter.
Ach, weiß ich jetzt nicht.
Wir können das ja mal auf den Wahrheitsgehalt testen, ob mich das im Leben weiterbringt. Und abwechselnd würde jede Person von euch ein Wort sagen.
Mhm.
Ich mache mit.
Gut.
Und dann gucken wir mal, wenn wir sagen, ne, das kurze, knappe, knackige. Okay, jetzt haben wir einen sinnvollen Sinnspruch für uns erarbeitet. Ja.
Ja.
Das,
ja, genau.
Ja, genau.
Ja, genau. Und wir legen jetzt los.
Also ein Wort.
Musik.
Ist.
Schön. Ja. Musik ist schön.
Ja, Punkt.
Musik ist schön.
Musik ist schön. Ist das schon ein...
Das kann schon ein Sinn.
Wunderbar. Ja,
bitte.
Ich will. Neues Wort.
Magst du anfangen?
Ich fange auf jeden Fall an. Übermorgen.
Hat.
Gestern.
Überholt.
Ja. Gestern überholt.
Das fand ich jetzt richtig gut. Ja. Übermorgen gestern überholt. Das finde ich super. Okay. Ja.
Es fängt langsam an zu wirken. Der.
Morgen.
Hat. Drei.
Töne.
Denn
mir
langweilig
wurde. Der Übermorgen hat drei Töne, wenn mir langweilig wurde. Wir werden am Morgen herausfinden, was damit gemeint ist.
Genau, morgen früh stelle ich mich draußen hin und höre nach drei Tönen.
Du warst doch bei Musik, ne?
Ja, ich war eher so beim Morgengau. Also ich dachte gerade so an Vögelgezwitscher.
Ah, du glaubst
das Stadtgeräusche. Ich war gerade bei dir.
Hier draußen im Garten klingt das immer so ein bisschen wie in so einem Disney-Film. Ganz viele Vögelgezwitscher und alles schön.
Das heißt auch, dann fliegen die rein, machen den Abwasch.
Leider nein.
Wollen wir noch eine Runde?
Unbedingt.
Das ist das Erste, was dir in den Kopf kommt. Also die Sinnhaftigkeit muss sich nicht an Grammatik und Orthographie festmachen.
Ah, auch schön. Okay, ja, ich mag das. Ich brauche ein paar Runden, aber ich frage. Erstes Wort. Farben.
Haben alle
Geschmäcker.
Oh. Farben haben alle Geschmäcker.
Bist du Synästhetiker?
Nein.
Wie ich aus Versehen mal gesagt habe. Anästhesie habe ich aus Versehen mal gesagt, als ich Synästhesie sagen wollte. Und schallendes Gelächter und es hält immer noch an. Ich mag es. Aber das ist kein Synästhetiker, ne?
Nicht, dass ich wüsste.
Du?
Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich bin immer so neidisch, wenn Menschen das... Also ein bisschen für sich entdeckt haben.
Für alle, die zuschauen und zuhören, die vielleicht den Begriff nicht kennen.
Ah.
Magst du erklären?
Das kann ich gerne machen. Das ist eine Verknüpfung von verschiedenen Wahrnehmungsmustern. Das heißt, Menschen, die beispielsweise bei Zahlen Farben wahrnehmen, also die Zahlen haben praktisch Farben, oder die, wenn sie Musik hören, Farbmuster erkennen. Also ich stelle mir das wunderschön vor. Also ich stelle mir das vor, als würde jemand praktisch das Drogenhai ohne Drogen zu haben.
Ah.
Weil, weiß ich nicht, bei welchen Drogen.
Ja.
Dann für die nächste Folge.
Da denken wir drüber nach. Ich hatte eine Mitbewohnerin, danke für die Erklärung, weil ich hatte nur Beispiele gehabt. Ich hatte mal eine Mitbewohnerin, die, wenn sie Menschen kennengelernt hat, gesagt hat, du bist blau. Ah ja, dein Auge ist gelb. Ich fühle bei dir rot.
Aber das
oder
so. Könnte auch nochmal eine ganz andere Richtung
sein. Ja? Ah, ja,
ich glaube auch, das ist ein bisschen, weiß ich nicht, ob das mit Synästhesie zu tun hat.
Siehst du, maybe I'm confusing things.
Also Synästhesie ist eine Form der Neurodivergenzen.
Okay.
Also andere Wahrnehmungsstrukturen. Aber damit beginne ich jetzt die nächste Weisheit. Synästhesie
wird
missverstanden.
Punkt. Synästhesie wird oft missverstanden. Wir werden herausfinden, was das bedeutet.
Das heißt, du bist die Person, die immer Horoskope schreibt. Kann das sein?
Oh ja. Das geht auch wunderbar alleine. Weil ein anderes wunderbares Spiel, wo ich gut auch über mich selber lachen kann, ist Satzanfänge mit dem Alphabet machen und dann mir eine Geschichte erzählen. das geht gut beim langweiligen Busfahren und ich habe irgendwie schon alle Autokennzeichen auswendig gelernt und was auch immer. Und um mich so zu unterhalten, kann ich auch eine Geschichte erfinden. Das geht wunderbar auch in Gruppen. Das kann so ein bisschen so die Einstiegsdroge dafür sein.
Jetzt sind wir schon wieder bei Drogen.
Ja. Je länger dieser Tag dauert,
wir sind alle nüchtern.
Du erfindest zusammen eine Geschichte. Und dann fängst du erstmal so an, einmal hat Olga und so weiter. So. Und dann gehst du aber, wenn du so ein bisschen das Prinzip verstanden hast, auf Tempo. Weil du dir immer wieder den Impuls aufnimmst. Also du willst jetzt nicht so einen Spannungsdip haben und lange drüber nachdenken, was das jetzt heißen könnte, ne, grammatikalisch irgendwie korrekt anzuschließen, sondern du willst schnell sein. Und dann kommst du in eine Art von Assoziieren, die auch, zum Beispiel im therapeutischen Kontext, so ein bisschen dein beschränkendes Denken aushebelt und kriegst eine Form von Freiheit. Fantastische Trainerin Regina Fabian in Berlin, tolle Frau, die auch unter anderem genau das für gruppentherapeutische Zwecke einsetzt.
Du hattest jetzt vorhin Psychodrama, habe ich jetzt schon echt häufig gesehen und gehört. Mhm. Ja, du hast es vorhin kurz angesprochen. Ist das Impro im therapeutischen Bereich, das vor Impro-Theater kam? Oder ist das...
Ich könnte an dieser Stelle versuchen zu improvisieren. Da bin ich ehrlicherweise nicht in meinem Kompetenzgefüge,
okay.
Um da qualifizierte Aussagen zu machen. Ich bin von Haus aus Soziologin, habe natürlich einen anderen Blick drauf. Und Psychodrama ist nochmal eine andere Form von Therapierichtung, die übrigens nicht von der Kasse bezahlt wird. Mhm. Und kann auch ein Zugang sein. Also du kannst ja auch da über körperliche oder über die kognitiven analytischen Zugänge zu deinen Themen kommen. So.
Ja, okay.
Nice.
Also Haltung hat bei dir das jetzt, abgesehen von spontan auf Räume und dass es da ist und du als Resonanzraum und die, ja genau, Haltung, was hat das noch verändert für dich?
Eine andere Form der Entspannung. Weil ich nicht kontrollieren kann, was am Ende dabei rauskommt. Das hängt einerseits mit dem Scheitern lernen wollen zusammen und andererseits mit, naja, ich kann zwar A reingeben und hoffen, dass B bei der Person gegenüber rauskommt. Das ist aber ehrlicherweise eine Illusion. Ich weiß nicht, auf welche Themen sie anspringen wird. Ich kann einen Workshop mit dem gleichen Ablauf planen, schon 10 oder 50 Mal gemacht haben mit verschiedenen Gruppengrößen. Die Erfahrung ist, jeder nimmt eine andere Nuance raus.
Ja.
Ich hatte das mal in einem Unconscious Bias Workshop und das war eine dieser schönen unbeabsichtigten Sachen, wo die eine Teilnehmerin hinterher zu mir kam und meinte, jetzt verstehe ich das endlich mit den Biases, warum ich immer Ethnologinnen, die promoviert haben, als Mitarbeiterinnen eingestellt habe. Weil ich bin ja auch so eine promovierte Ethnologin. Das habe ich aber doch überhaupt nicht intendiert. Und wollte kurz so widersprechen, das ist falsch, ich habe mir was ganz anderes dabei gedacht. Aber die hatte ihren Aha-Moment mit einer ganz anderen Aussage von mir. Und wer bin ich denn zu entscheiden, das ist jetzt richtig oder das ist falsch? Weil das ist ja auch Impro-Theater. Du hast einen sehr, sehr klar gesetzten Rahmen, den wir uns vorher gegeben haben. Und das ist ja auch die Kontext, in denen wir uns beruflich bewegen. Im besten Fall ist der Auftrag sehr klar gezogen. Und alles, was da drin passiert, passiert zwischen uns beiden. Oder zwischen uns als Gruppe. Und das kann ich noch so sehr versuchen zu kontrollieren. Es wird nicht funktionieren. Und das kann auch sehr entlastend sein, dass ich habe einen Rahmen und ich kann den Prozess versuchen zu steuern, aber was inhaltlich dabei passiert, ich habe keine Ahnung.
Ja, vor allem durch die Kontrolle laufen wir doch auch irgendwie Gefahr, Menschen Dingen zu berauben, die sie sonst an Erkenntnissen oder Selbsterfahrung oder selbst und was auch immer es ist in dem Moment, das nehmen wir ihnen ja, wenn ich mit zu viel Kontrolle reingehe. Ja. Bei Entspannung, das hat bei mir gerade total resoniert, weil gerade als wir da am Machen waren, habe ich selber in meinem Körper schon mal hineingespürt und das war alles nur nicht entspannt. Also ich war schon richtig so. Und ich fand aber zwei ganz interessante Beobachtungen, nur Selbstbeobachtung, gerade aus diesen drei Runden, die wir gerade gedreht haben. Das eine, also es ist keine Überraschung, dass ich sofort bei Musik war, weil da bin ich safe und da fühle ich mich wohl und da kenne ich mich aus. Also überhaupt keine Überraschung, dass ich da war. Und das andere war, ich musste mir wirklich so einen inneren Mantra geben, wie vertrau doch einfach jetzt darauf, dass die werden schon mit deinem Wort was machen.
Ja.
So, und die werden auch nicht lachen, wenn du ja, oder die werden auch nicht schimpfen, wenn du jetzt nochmal einen musikalischen Begriff nimmst. Oder wenn du, ne, so. Also Und jetzt bei dem, was du gerade erzählt hast, von mit dem Wort Entspannung, war ich gerade so, ah, okay. Ich hätte gesagt, braucht's, also meine Frage wäre eigentlich gewesen, braucht's Mut? Ja, braucht's Mut für Impro? Ja. Und jetzt bin ich gerade bei, ah, braucht's vielleicht auch Gelassenheit, ja, für Impro-Theater?
Ich mach mal vorweg, bevor du nach direkt korrigierst, bitte.
Ja.
Ich glaube, es braucht Neugier.
Ja.
Und eine Experimentierhaltung.
Ja.
Und weil du es auch angesprochen hattest, nur dieses Scheitern. Ich glaube, die meisten Impro-Übungen, die ich kenne, sind zum Thema Fehlerkultur. Wie gehe ich um mit Scheitern, auch mit Humor, das anzunehmen, wenn ich einen Fehler mache?
Deswegen haben ja viele Impro-Companies auch einen Business-Theater-Zweig etabliert. Also ich meine, hier in Hamburg, egal ob es jetzt so, das ist jetzt hier keine Werbung, für die ich bezahlt werde, ob das in das Scharlatan-Theater oder Steife Brise oder in Berlin auch da die Gorillas, die die immer irgendeine Komponente haben, ne? Entweder fürs Unternehmen, dass die was sichtbar machen an Dynamiken, an Kultur, was du gar nicht mehr selber wahrnimmst und die auf die Bühne bringen für dich, die aber auch dir wiederum Präsentationstechniken mitgeben oder dieses Scheitern lernen, Fehlerkultur, ne? Wie geht denn ihr damit um? Das aufgreifen. Und für die Form von, wie können wir eine andere Fehlerkultur entwickeln oder wie können wir eigentlich einen anderen Umgang mit unseren Ansprüchen generieren, hilft das auch enorm. Und was meine ich mit Ansprüchen? Also es geht nicht darum, jetzt alles in runterzuschrauben oder Vergleichbarkeit ist der Tod der Neugier. Aber eigentlich geht es ja um so eine Wertehaltung. Also es braucht Mut, es braucht Gelassenheit, es braucht Neugier, es braucht eine Offenheit. Manchmal braucht es vielleicht auch so eine Form von, je nachdem wie ich unterwegs bin, würde ich das Selbstmitgefühl nennen oder eine Selbstannahme oder eine Akzeptanz. Kommt drauf an, wer mir gegenüber sitzt. Weil auch da schaffst du einen Bezug dazu, dir kann ja nichts passieren. Und das eine bedingt das andere. Also Mut kann zu Gelassenheit führen, Gelassenheit kann zu Neugier führen. Weil wenn ich gelassen bin, wird mein Sichtfeld nicht eng. Ich hänge ja auch gerne mal so im Wald rum und habe schon mal den oder anderen Survival-Kurs gemacht. Und die erste Lektion, die du mitbekommst, ist, wenn du wirklich guckst, so, scheiße, wie ist jetzt kalt draußen, fängt an zu regnen, na, du hast nur eigentlich ein Taschenmesser mit. Was machst du denn jetzt? Du weißt, bis die dich finden, vergehen so 48 Stunden. Und dann hängst du da. Die einfachste Übung ist, erstmal zu gucken, du hältst irgendwie die Daumen vor die Nase, also direkt so. Und was siehst du dann? Ja, du siehst die beiden Daumen, die sind aber auch unscharf. Ja, okay, gut. Dann darfst du ein bisschen weiter weg. Was siehst du dann? Du siehst die Daumen, aber du kriegst noch ein bisschen mehr mit. So, und dann machst du das auseinander und erweiterst dein Gesichtsfeld. Und das Wichtigste ist erstmal, dich zu orientieren und mit dir wieder zu gucken, okay, es ist eine kritische Situation, aber das liegt jetzt an dir. Und wenn du jetzt zur Weile irgendwo im Wald machst, ist natürlich ein bisschen was anderes als in einer Workshop-Situation. Und trotzdem, du hast Handlungsmöglichkeiten, aber sobald wir in die Not der Angst kommen, schließt sich dieser Korridor. Und dann brauchst du auch ein bisschen Mut, über den eigenen Anspruch drüber hinwegzuspringen.
Manchmal ist es ja auch ein Ausprobieren von Rollen, von wer könnte ich sein?
Wer will ich sein?
Ja, und ich glaube, gedanklich bin ich gerade bei dieser Fragestellung, wer könnte ich sein, wer will ich sein? Bin ich auch des Öfteren, vor allem im Kontext Training, wen muss ich jetzt auch gerade sein? Ne? Für welche Rolle werde ich hier gerade bezahlt? Was ist mein Auftrag? Und was ist das eigentliche Ziel von dem heutigen Tag? Ja, so. Und früher, und das hatte ich ja vorhin schon gesagt, wäre ich ganz anders, glaube ich, damit umgegangen. Nämlich mein Ziel heute ist, dass ihr genau das mitnimmt, was ich auf meinen Flipchart brav hier aufgelistet habe, weil genau das gefehlt hat. Und woran ich mich total erinnert fühle gerade, und jetzt muss ich so ein bisschen ins Englische wechseln, weil so als ich noch in Kanada war und noch deutlich jünger war, gab es immer so, to improvise war immer ein Begriff, der für mein Verständnis etwas war, was Menschen passiert, die nicht vorbereitet sind. Mhm. Ich bin nicht vorbereitet, ich weiß nicht, was ich tue, ich habe irgendwie prokrastiniert, ich keine Ahnung was. Und jetzt muss ich improvisieren, weil ich nicht gut gearbeitet habe oder weil ich nicht gut vorbereitet war. Und das wandelt sich für mich gerade, ne? Also wo ich merke, ah okay, nee, das hat mit Impro im Sinne von Improvise da nichts zu tun gerade. Also das war irgendwie so eine Aberglaube in meinem Kopf die ganze Zeit, dass ich gedacht habe, ja, wenn du gut vorbereitet bist, musst du auch nicht improvisieren. Ja, so, warum denn? Du bist doch gut vorbereitet. So.
Das ist eine spannende Beobachtung. Und ich glaube, dass viele auch dieser Annahme erliegen, dass Improvisieren schlechte Vorbereitung ist. Improvisieren können ist harte Vorbereitung. Weil du übst. So, du lernst dich selber kennen. Und durch das selber Kennenlernen erweiterst du dein Handlungsset. Und weil ich das am Anfang meinte, du lernst dich auch insofern selber kennen, auf was für Signale du anspringst. Ich habe in Trainings, und vielleicht geht euch das auch so, so meine Lieblingscharaktere, die ich entweder überzeugen will oder wo ich denke, oh, bitte, not today. Nein. Und das fand ich so schön, als ich bei dir die Ausbildung gemacht habe. Auch als es um dieses, ne, ich will jemanden überzeugen und es geht darum, dass die Person, die ich überzeugen will, gar nicht im Raum ist. Also, okay, würde ich mir am liebsten hier so auf der Brust tätowieren lassen. Ja, genau das. Und das zu wissen, ist auch sich selber kennenlernen. Und wenn es um und manchmal schleißt sich auch der Schlendrian ein bei mir in der Vorbereitung, weil ich so mir nicht so viel Zeit gehabt und so weiter und dann verlasse ich mich auf einen Skill. Ich kann mich aber auf diesen Skill verlassen, weil ich viel trainiert habe, viel Theorie mitbringe und auch gerne absurde Sachen miteinander verbinde. Das heißt aber nicht, dass es klappt. Und auch das ist harte Arbeit. Und wenn es ums Spielen geht, hast du ja zum Beispiel genau diesen Rahmen. Also beim Theatersport, wenn es darum geht, dass du ein bestimmtes Game hast, zum Beispiel einen Tannenbaum, du hast irgendwie 7 Leute, die fängt die eine Person mit einer Szene an und dann bauen die sich immer weiter auf, bis 7 Leute auf einer Bühne sind und assoziieren quasi aufeinander und entwickeln immer eine neue weitere Szene. Da ist das Setting sehr, sehr klar. So, und da ist die Regel sehr, sehr klar, was jetzt weitergeht. Und das ist vielleicht auch nochmal so eine schöne Perspektive auf Impro-Theater. Da geht es ja darum, dem Leader zu folgen. Also offenbar gibt es in so einer klassischen Impro-Form eine Perspektive auf, es gibt dann doch jemanden, der es weiß. Und ich hatte das große Glück, im letzten Sommer bei einer fantastischen Lehrerin ein langes Wochenende lernen zu dürfen. Und eigentlich würde ich jede Woche gerne zu ihr gehen. Die gesagt hat, nee, wir nehmen jetzt einen feministischen Ansatz. Weil ehrlicherweise, Impro-Theater hat eine Frau erfunden, nicht Keith Johnston. Der hat das nur von ihr abgeschrieben. Und das ist, wir machen es viel demokratischer.
Weißt du den Namen der Frau, wenn du jetzt gerade den Namen des Mannes?
Ja, Viola Spolten.
Danke. War mir gerade wichtig.
Ja, voll.
Und die ist tatsächlich Erfindung des Theatersports, hat das in den 40ern entwickelt oder weiterentwickelt, nachdem es auch schon die ersten Strömungen so aus dem Theater beziehungsweise aus dem therapeutischen Bereich gab. Und dann hat sich das so weiterentwickelt. Und das Interessante ist, die hat eine Perspektive darauf, dass alle gleichberechtigt sind. Und dass ich nur das machen kann, was gerade passiert. Also wenn du mit dem Kopf nickst, dann würde ich anfangen, mit dem Kopf zu nicken. Und wenn du aufhörst...
Bis wir headbangen.
bis wir headbangen, weil wir diesen Impuls immer zwischeneinander weitergeben. Aber du kannst nichts machen, das ich nicht auch mache. Zum Beispiel, jetzt bewegst du deine Finger, wenn ich das gar nicht gemacht hätte. Könntest du das gar nicht machen.
Okay.
Und wir haben so eine fantastische Übung gemacht, also eine fantastische Trainerin, um auch vielleicht mal ihren Namen, Trixie oder Beatrix Bronschko, Professorin hier an der Hochschule für Kunst und Musik. Und die ist wirklich, wirklich toll, weil die das sehr mit einer herzlichen Strenge uns beigebracht hat. Denn wir sind ganz häufig so, ja, jemand dominiert eine Situation und natürlich folge ich dem. Oder ich dominiere gerne selber und hoffe, dass mir alle folgen. Es gibt ja diese klassische Fingerübung, wo man sich irgendwie so gegenseitig durch den Raum führt. Funktioniert hervorragend mit Führungskräften, die ertappt man dann gerne mal so, haha, ja, ich bin ja offenbar in der richtigen Position. So, haha, geht das auch irgendwie, dass ihr zusammen was entwickelt? So, das ist ja total schwer, dass ich jetzt selbst hier nicht führe und irgendwie meine Idee durchdrücke. Trixie hat, sie nannte es French Telephone. Wir haben uns in einem Kreis aufgestellt und haben uns angeschaut. Also ich schaue dich an, du würdest Timothy anschauen, du würdest mich anschauen. Mhm. Und du kannst nur das machen, was ich mache, während wir uns gegenseitig beobachten. Du kannst nur die Impulse wahrnehmen, die du wirklich siehst. Und du würdest vielleicht das Geräusch machen, was ich mache.
Das war jetzt ASMR für die ZuhörerInnen. Das heißt aber, wir haben jetzt quasi die Gesichtszüge oder Gesichtsmimiken quasi übertragen.
Genau, übertragen. Aber es geht nicht darum, das zu spiegeln, weil spiegeln ist ja, ich meine jetzt genau das 1:1, was du machst und auch da würde jemand fühlen, sondern ich nehme einfach nur wahr. Ich nehme wahr, was du machst und das Ganze kriegt einen anderen Ausdruck dadurch, dass ich das mache. Ich würde zum Beispiel mein T-Shirt anders nehmen. Meine Hände anders hinlegen, weil das mein Ausdruck ist, aber ich nehme es bei dir wahr. Und dadurch entwickeln wir was ganz anderes. Du würdest das ja wieder wahrnehmen, was ich mache, was du gemacht hast. Und so kriegst du so eine Unendlichkeit. Und niemand dominiert die Situation. Und vielleicht auch nochmal da die Rückbindung an Team oder organisationale Kontexte. Wenn du eine Abbaumaßnahme nicht verkünden willst, aber der Flurfunk die Runde macht, dann ist das genau das. Weil plötzlich kriegst du so ein aufschaukelndes Momentum. Irgendjemand beobachtet irgendwie was. Und dann ist das schneller, hat es schneller die Runde gemacht. Und ist schneller hochgekocht und auch interessanterweise wieder an irgendeiner bestimmten Stelle abgeebbt, weil jemand vielleicht den Impuls nicht aufgenommen hat, als dass du es mit einer offiziellen Townhall-Message ankündigen könntest.
Das, was du jetzt alles beschreibst, ist so das Gegenteil von dem, was auf meinem T-Shirt steht. Musst du vorlegen?
Heute steht da, be you, the world will adjust.
Why not?
Was ist das Gegenteil?
Nein. Nee, das ist eigentlich das in a nutshell, als hättest du gewusst, um was es heute geht.
Als hätte ich mich vorbereitet. Das ist aber die einzige Vorbereitung, die ich heute
hatte. Den Rest improvisierst du, das ist aber harte Arbeit.
Ja, also tatsächlich empfinde ich das genauso. Also wirklich plus eins. Und mir wird ganz häufig in Anführungszeichen vorgeworfen, dass ich mich so übervorbereite. Und ich glaube das erstens nicht. Also ich bereite mich in einem angemessenen Maße durchaus vor. Weil ich weiche dann aber von meinem Plan ab. Ja. Und das kann ich nur, wenn ich vorbereitet bin. Und Improvisation ist für mich nichts anderes. Ich kann darauf reagieren, was mein Umfeld braucht, macht, weil ich studiert habe, Bücher gelesen habe oder, weil ich ganz vieles mitbringe. Deswegen ist es mir überhaupt erst möglich. Und darum habe ich das sehr geliebt, dass du das selber gesagt hast. Natürlich habe ich hier so alles dabei. Ich bin da. Ne? Du hast auch heute mir geschrieben und unterwegs. Ich habe mich dabei. Und ich so, ja, zum Glück. So gut.
Ja, und vorhin habe ich ja gesagt irgendwie, oder dann haben wir gemeinsam darüber gesprochen, dass es vielleicht für Impro Gelassenheit braucht. Und jetzt denke ich aber gerade, naja, vielleicht führt Impro ja auch zu Gelassenheit. Und vielleicht braucht es diese... Ist Gelassenheit da das richtige Wort? Also da komme ich wieder zu dem Wort Vertrauen, also einfach darauf zu vertrauen, ich werde schon was dabei haben, wenn ich dabei bin. Also da brauche ich auch jetzt nur an den Podcast zu denken, wo ich erste Folgen mit Fragelisten hatte, die unterm Tisch waren, damit ich irgendwie, falls ich, und ja, was passiert?
Die hat's abgeschafft.
Genau, die gibt es nicht mehr, aus gutem Grund. Und das ermöglicht es mir jetzt, bei dir zu sein.
Yeah.
Und nicht bei meinen Fragen.
Yeah.
Und nicht bei, wie steuere ich dieses Gespräch? Vielleicht muss ich das ja gar nicht. Und who am I that I think I need to? Dass ich glaube, dass ich ein Gespräch lenken muss. Yeah. Und deswegen auch mit dem T-Shirt jetzt und mit diesem Spruch denke ich mir, ja, also zum einen, ich muss ja auch die Menschen eine Möglichkeit geben zu adjusten.
Yeah.
Also wenn ich mich nicht traue, irgendwie zu zeigen, was ich kann und spontan zu sein und zu improvisieren, ist es vielleicht auch schwer zu reagieren, so in dem Moment. Dann sitzen die eher da und sind so, okay, was sollen wir mitnehmen, was sollen wir lernen, was sind die drei Punkte, die du dir aufgeschrieben hast. Ich finde, durch dem, was du erzählst, eröffnest du da so einen ganz anderen Feld dann.
Und das finde ich gerade spannend, gerade der Satz weckt gerade Erinnerungen, dass ich häufiger in Formaten dann die Frage gestellt bekomme, und welche drei Punkte soll ich denn jetzt mitnehmen? Und ich habe auch einmal direkt, weil es mich auch echt genervt hat in der Situation, so, hä, wer bin ich denn dir zu sagen, was du mitnimmst? Und da habe ich nicht ausgesprochen, das war in meinem Kopf. Das, was ich ausgesprochen habe, war, was nimmst du denn mit? Und dann kam die Reaktion, ja, nee, so rum funktioniert das nicht. Wieso funktioniert das nicht? Weil ich weiß ja gar nicht, was du hörst, wenn du mir zuhörst.
Das passt eigentlich ganz gut auch zu so einer Bühnensituation, weil wir davon ausgehen, dass die Person, die auf einer Bühne steht, Expertin ist und mir sagt, was richtig oder falsch ist. Und es kann eine sehr machtvolle Position sein, weil ich ja dadurch Weltsicht prägen kann. und jede Form von Bühne. Und auch da sind wir wieder bei den Biases, also das, was ich wahrnehme und das, was mein Denken prägt, was ich irgendwo aufgenommen, wahrgenommen und konsumiert habe, ohne für mich zu entscheiden, ah, das ist deins, das ist meins, verlagert ja Macht.
Und Verantwortung.
Na klar, ich kenne das auch so. Bitte sag mir einfach nur, was ich mitnehmen soll. Ich bin müde, ich bin geschafft. Ich will meine 10 Punkte für die richtige Antwort heute haben und merke, ich kann gerade nicht mehr differenzieren zwischen. Und insofern kann ich den Impuls total gut verstehen und gleichzeitig auch da, und deswegen finde ich es schön, dass du meinst, so, wer bin ich denn zu sagen und so weiter, was ist denn so wichtig? Man könnte natürlich auch die kecke Frage stellen, will die Person sich selber von der Verantwortung reinwaschen und sagen, nee, aber hier, die Geli, die hat gesagt, dann muss das wohl so stimmen und dann muss ich das genauso befolgen. Und aus der Perspektive kann ich total verstehen, warum wir Angst haben, wenn es darum geht, so, ich will natürlich hilfreich sein. Ich will, dass die Person genau das mitnimmt, was sie mitnehmen will. Aber woher weiß ich denn, was sie mitnehmen will? Das ist schon echt spannend.
Und das, da kommen wir schon zu einem anderen Thema. Sie am Stöckchen, finde ich gut. Ein anderes Thema, was da anknüpft, finde ich diese Leistungsversprechen. Mhm. Also gerade im Bereich Beratung, es sei denn, das Fachberatung, Coaching, Training, ein Leistungsversprechen ist schwierig. Also Lernziele zu erreichen, wie soll ich die denn über lange Sicht vor allem überprüfen, diese Diskussion, also ne, du hast vorhin gesagt, du bist Soziologin, wir haben alle Soziologie studiert.
Wir brauchen gar nicht miteinander reden, wir müssen
Übertragung. Das wäre für die ZuschauerInnen und ZuhörerInnen sicherlich
spannend. Sind aber auch alle Soziologen, das würde mich auch freuen.
Also ich muss sagen, ich bin auch Bildungs- und Erziehungswissenschaftler.
Gut, da habe ich ein bisschen Nachsicht.
Und in diesen Kontexten ist das natürlich schon sehr lange eine Diskussion. Ne? Also wie kann man das erstens messbar machen, professionalisieren? Oder haben wir tatsächlich eine Folge dazu?
Definitiv, Thema. Ja.
Und auch, wie kann ich das steuern, kontrollieren? Das ist ja eine ewig lange Diskussion darüber.
Das ist, ich finde, das ist aber auch nochmal interessant, weil es den Fächer weiter aufspannt. Es geht nämlich um Resonanzfähigkeit. Und wenn wir über Resonanzfähigkeit sprechen, kommen wir um Hartmut Rosa nicht rum, was wahrscheinlich eine eigene Folge wäre. Ja. Aber wenn man da sich so ein bisschen reinliest, ist ja zum Beispiel auch so ein Teil von Lernen, dass es um das Verfügbarmachen einer Unverfügbarkeit geht. Und ich weiß ja gar nicht, wann ich lerne. In den 1,5 Stunden, die ich Mathe oder Kunst oder was auch immer in der Woche habe und muss dann zu einem bestimmten Zeitpunkt das mit möglichst großer Korrektheit aufs Blatt Papier bringen. Und was habe ich dann aber davon? Mhm. Weil vielleicht die Erkenntnis, die ich mit dem Impuls, den ich aus einem Inhalt bekomme, dann ganz anders in mir merke. Und so ähnlich ist das auch mit diesen Haltungen ausbilden. Mhm. Also natürlich, ich habe in meiner Beratungsausbildung viele Seiten lesen müssen, wo mir erklärt wurde, Haltung heißt das und das. Haltung ist nicht wissen, Haltung ist Vertrauen, Haltung ist nicht verstehen. Und ich so, was soll denn das heißen? Nicht verstehen? Ich muss doch wissen, was meine Klientin sagt. So, und ich muss doch hilfreich sein. Und dann irgendwann mit Selbsterfahrung und ein paar KlientInnen später merke ich so, nee, die wird schon eine große Expertise für sich selber haben. Und wenn ich da jetzt meine Lösung aufdrücke, dann ist es meine Lösung. Eine gute Freundin von mir sagt gerne, dein Prozess, dein Weg. Okay. Ich immer rebellieren. Lass mir doch nicht von dir sagen, was mein Prozess und mein Weg ist. Das ist doch deine Aussage. Aber eigentlich hat sie ein bisschen recht.
Heilerziehungspflege, wie gesagt, mein Erstberuf, gilt der Claim oder die Grundhaltung, ich helfe dir, es selbst zu tun. Mhm. Und da auch zu fragen, was brauchst du denn dafür, damit das selber funktioniert, damit du ein selbstbestimmtes Leben führen kannst. Und diese Grundhaltung zusammen mit diesen Improvisationen, die einfach aus der Situation heraus zwangsläufig entstehen, die haben mir extrem geholfen, auch für meine jetzigen Rollen. Und das ist mir aber erst total spät klar geworden, als ich mich immer wieder mal ausgetauscht habe über Menschen, die einen anderen beruflichen Werdegang hingelegt haben. Und ich mich immer so gewundert habe, warum wir darüber sprechen, wie diese Haltung tatsächlich zustande kommt oder welche Haltung wir brauchen.
Bereue total, dass ich auf die Frage zu Beginn unseres Gesprächs geantwortet habe mit, ich hatte nur diese eine Stunde, weil das stimmt einfach nicht. Also umso länger ich mit euch jetzt hier rede, umso mehr entdecke ich, wie viel ich in meinem Leben schon in so Impro-Haltungen drin war, ohne dass ich es benennen konnte. Deswegen ist das ja auch nochmal total schön.
Hat ja Franziska direkt korrigiert, dass sie dein ganzes Leben schon improvisiert.
Und ich, als du das gesagt hast, dachte ich mir, ha, okay. Und ne, hatte aber dann nicht Zeit, lange drüber nachzudenken, weil wir dann bei der nächsten. Aber ja, jetzt spüre ich genau das, was du meintest als Antwort. Da ist wirklich ganz viel Wahrheit drin.
Sind wir gerade bei den Taschenweisheiten?
Hier kommen die Taschenweisheiten zum Mitnehmen.
Was nimmst du denn noch mit?
Dass Impro nichts mit nicht vorbereitet zu tun hat. Dass ich darauf vertrauen werde, dass die Menschen, mit denen ich gerade so in Kontakt bin, auch was machen mit dem, was ich biete, ohne dass ich ihnen sagen muss, was sie damit zu tun haben. Das nehme ich mit.
Du hast natürlich auch die Möglichkeit, nicht nur, ne, was du jetzt aus unserem Gespräch mitnimmst, sondern auch, was du noch gerne hättest, was die zuhören und zuschauen, mitnehmen sollen. Wenn du da noch Gedanken teilen magst, total gerne.
Was ich wiederum mitnehme, ist für meinen heutigen Abend eine Neugier von euch, die gleichzeitig aber auch eine Neugier wiederum bei mir auf euch geweckt hat. Und das einfach, das ist, was es so leichtgängig gemacht hat. Stichwort Vorbereitung. Natürlich habe ich hier meine Notizen.
Du hast kein einziges Mal hingeguckt.
Nee. Ich habe meine Notizen gemacht und dachte so, ja, das ist genau das ist das. Ich schreibe einmal runter, damit ich eine Idee haben könnte. Und brauche ich das? Nein. Also Workshops funktionieren ganz häufig von mir. Ich habe meinen Ablaufplan runtergeschrieben mit einer recht minutengenauen Einstellung und dann, ähnlich wie bei dir, ist es dieses, und dann mache ich es dann doch ganz anders. Ein Plan ist so gut, wie ich ihn fallen lassen kann. Und das ist auch das nochmal, was ich mitnehme, ist, unser Gespräch ist eine fantastische Improvisation gewesen.
Mag ich. Finde ich richtig cool. Was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass da einerseits mehr Verknüpfungen drinsteckt, als mir davor klar war. Also das war so eine kleine Selbsterkenntnis auch. Also das, was ich erzählt habe, war ja auch nicht vorbereitet. Das war ja, da habe ich durchaus Erfahrung. Und diese Assoziationen damit, die kamen jetzt im Gespräch. Lieben Dank dafür. Und außerdem, was du beschrieben hast mit dieser Haltung von ja, genau und dieses Auseinanderklamüsern, das kennen wir auch in der Mediation, ne? Dieses Herz, Kopf und Hand. Das kennen wir in ganz vielen anderen Bereichen auch. Dass sich das da widerspiegelte, das mochte ich sehr. Auch, dass es manchmal diese verkürzte Variante von Energizer, einzelnen Übungen, dass es das nicht ist, sondern dass es wirklich darum geht, was lerne ich aus Impro für mein Handeln, für meinen Umgang, für meine Selbstreflexion, für wie sehe ich die Welt eigentlich und wie betrete ich die Welt und wessen Welt.
Ja,
frage ich.
Und weil du es auch gesagt hast, ne, du hast in deiner Ausbildung gelernt, du bist halt Gast, wenn du irgendwo reingehst. Auch das ist es. Mehr in diese Perspektive zu kommen. Ja, ich lasse mich mal führen und verführen von dem, was mir begegnet. Und ich finde das so schön, welche Reise wir hingelegt haben von, wir sind irgendwie über Survival zu, was noch vielleicht naheliegend ist, irgendwie Führungskräfteseminar, über Bühnen, über Resonanzfähigkeit hin zu Musik, Kunst und was auch immer gekommen. Und ehrlicherweise, ich hätte sogar noch die Sportreferenz mit reingeben können, weil auch da, wenn ich jetzt irgendwo mit einem Gedanken dranhänge und sage, da habe ich das nicht gut gemacht, dann hätte ich nochmal was anderes machen können, dann bin ich ja genau da und gucke gar nicht, was in dem Moment passiert und kriege eins auf die Nase. Das ist beim Boxen nicht so gut.
Ja.
Auch da eine persönliche Erfahrung. Oh. Ja.
Ich finde es witzig, weil wir gestern
die Katze wird nachher nach mir sagen.
Gestern hatte Timothy von Survival und Pfadfinder-Dasein praktisch erzählt und von diesen Erfahrungen. Deswegen musste ich vorhin so grinsen, als er das angesprochen hat. Also, als wärst du dabei gewesen.
Ja. Und nochmal, wir improvisieren ganz schön viel im Leben, ohne dass wir es, auch darüber musste ich nachdenken, guck mal, Pfadfinder, auch Impro.
Ja, sehr schön. Magst du noch irgendwas teilen? Ist irgendwas ungesagt? Magst du nochmal improvisieren?
Kauf mein Buch.
Oh, doch, tatsächlich, du hast ja gesagt, dass du Bücher dabei dabei?
Ich habe tatsächlich zwei Bücher dabei.
Ist das ein Buch von dir?
Nein. Ich wünschte, das wäre ein Buch von mir. Ich würde mir das aber nicht anmaßen in meiner Laienhaftigkeit. Da gibt es viel, viele andere tolle Frauen, von denen ich ganz viele Bücher lesen will. Ich habe aber Bücher dabei, die, vielleicht ist die Geschichte noch ganz schön. Und zwar von Patricia Madison. Unverhofft kommt oft. Und eigentlich ist die Geschichte zu diesem Buch das, also das Buch ist auch gut, aber das, die Geschichte ist am nettesten, weil ich, und das ist schon, ich würde auch sagen, so 7, 8 Jahre her, ich war zu Besuch zu Hause und war auf dem Rückweg nach Hamburg. Meine Bahn hatte Verspätung, ich musste irgendeinem random ICE nehmen und mein Sinn der Sitzplatzreservierung und so weiter, alles war erloschen und es war tierisch genervt, ich war hungrig, war so, dann setze ich mich dahin auf den Platz. Scheiße, wer hat denn den reserviert hier ein Buch liegen lassen? Der einzige Platz, den es noch gibt. Und dann hebe ich dieses Buch und sie sagt, mit so einer Katze und einem Goldfisch drauf. Und dieser Goldfisch springt aus diesem Glas raus. Und dann steht da so, geniale Alltagsstrategien. Und dann komme ich so rein und so, da geht es ja um Impro-Theater. Und wie Impro-Theater in meinen Alltag wirken kann. Vielleicht ist das doch nicht so doof. Ich schlag mal so 2 Seiten weiter. Und diese fantastische Autorin, die auch selbst Zen-Buddhistin ist und Professorin in einer US-amerikanischen Hochschule für freies Spiel, hat dieses Buch geschrieben und bringt so verschiedene Sachen zusammen. Also aus der Zen-Haltung, wenn es darum geht, Achtsamkeit oder Präsenz zu entwickeln. Und nochmal, wie kann ich eigentlich meinen Alltag gestalten? Wie kann ich es miteinander gestalten? Und das hat mich sofort gekriegt. Und dann war es auch egal, ob ich eine 3 Stunden Verspätung oder 5 Stunden Verspätung hatte.
Hauptsache Zeit zum Lesen.
Hauptsache Zeit zum Lesen.
Oh, das mag ich. Ach, schön. Ich habe das Cover schon mal gesehen, aber es ist, glaube ich, ein Stockfoto, ne? Das ist
ja,
wahrscheinlich
ja.
Nicht das Cover gesehen, sondern einfach das Bild irgendwann mal.
Wahrscheinlich.
Unverhofft.
Oh, vielen Dank. Das andere Buch, jetzt bin ich noch neugierig.
Das ist tatsächlich von Keith Johnston, Improvisation und Theater. Und das wird so als die Einstiegsdroge bezeichnet, wenn man sich so ein bisschen, wo wir schon wieder bei den Drogen sind, wenn man sich so ein bisschen mit den theoretischen Hintergründen von Impro-Theater beschäftigen will. Ich hoffe, dass ich dafür nicht in der Hölle schmoren werde. Die ersten 75% des Buchs sind super. Die letzten 25% verstehe ich nicht so ganz, vor allem weiß ich nicht, ob es Tendenzen zur kulturellen Aneignung hat. Da wäre vielleicht nochmal ein kritisches Lesen des Ganzen interessant.
Oh, schön. Finde ich gut. Kritisch drauf zu gucken, finde ich richtig gut. Mag ich. Vielen Dank. Jetzt hast du, also was die Folge auf jeden Fall mit mir macht, ist, dass ich Bock habe für Impro-Theater.
Totally. Ja. Ich finde, wir könnten jetzt im Anschluss noch ein paar Runden drehen mit, wie heißen sie? Sinnessprüche. Wie hießen die?
Sinnhafte Redewendungen. Nenn es, wie du willst. Sinnessprüche. Vielleicht deine sinnästhetische Sinnessprüche.
Oh, das ist was. Here we go. Ja. Lieben Dank, dass du da warst, Franziska.
Danke.
Sehr gerne.
Wir improvisieren gerne mit weiteren Menschen hier. Ladet euch gerne hier ein mit irgendeinem Thema und wir schauen, was wir draus machen.
Unbedingt.
Lieben Dank.
Bye.
Bye.
Schön, dass ihr dabei wart bei Taschenweisheiten. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.